Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark.
Heute sagen wir Hallo zu unserer traditionellen Weihnachtsfolge.
Und aus Erfahrung wissen wir, dass diese Folgen, also die Weihnachtsfolgen, sehr beliebt sind und viel gehört werden und das nicht nur zu Weihnachten. Wir sind übrigens Beate Tischer und Beatrix Stark.
In diesem Jahr haben wir ganz schön stöbern müssen, um einen interessanten Gast zu finden.
Aber wir haben ihn oder besser sie gefunden und es wird in dieser Podcast-Folge um Bräuche und Heimat gehen. Aber sag mal, Beate, gibt es dazu überhaupt einen Grundgesetzartikel?
Jein. Der einzige Artikel, der einen Bezug auf den Begriff Heimat gibt, ist der Artikel 11.1. Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. Dieser Artikel gibt das Recht, an jedem Ort innerhalb des Bundesgebietes Aufenthalt und Wohnsitz zu nehmen und impliziert damit ein verfassungsrechtlich geschütztes Recht auf Heimat mit dem Inhalt, an dem gewählten Heimatort wohnhaft bleiben zu dürfen. Ganz schön kompliziert.
Ja, irgendwie kompliziert, eigentlich fast, kommen wir später nochmal drauf.
Ein bisschen altbacken fast.
Ja, irgendwie schon. Aber jetzt fangen wir erstmal an.
Wir fangen an.
Ich freue mich sehr, dass wir im Gespräch sind mit Juliane Kröner, Diplomdesignerin und Geschäftsführerin der Dregeno Seifen. Genossenschaft der Drechsler, Bildhauer, Holz- und Spielwarenhersteller in Seifen im Erzgebirge. Frau Kröner ist uns aus Seifen direkt zugeschaltet und heute ist Nikolaustag, der 6. Dezember 2023. Und zunächst stelle ich unseren Zuhörenden erstmal Frau Kröner vor und die Vita ist auch auf der Website zu finden. In Frankenberg, nahe Karl-Marx-Stadt, also dem heutigen Chemnitz, wurde Juliane Kröner 1977 geboren. In einem christlichen Haushalt ist sie mit ihren Geschwistern aufgewachsen. Der Vater Architekt, die Mutter Apothekerin. Mit 12 Jahren ist sie mit ihrer Familie nach Westdeutschland Nürnberg gezogen und ausgereist. Nach dem Abitur lernte sie zunächst bei ihrem Vater Bauzeichnen. Und 1993 zog die Familie zurück nach Sachsen, nach Chemnitz. Juliane Kröner studierte in Halle an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein Industriedesign und an der Kunsthochschule Kassel Systemdesign auf Diplom. 2005 lernte sie ihren Mann kennen und kehrte wieder zurück nach Sachsen. 2008 und 2009 kamen die ersten beiden Kinder zur Welt und während der Elternzeit bot Juliane Kröner über die Dregeno Genossenschaft Produktentwicklungslehrgänge mit Handwerkern in Seifen an. Und darüber lernte sie die einheimischen Klein- und Großunternehmen kennen, aber auch die Familien und gewann deren Vertrauen. Und mit dem Gang in den Ruhestand des damaligen Dregeno-Geschäftsführers trug man ihr die Nachfolge an. Zunächst lehnte Juliane Kröner ab und studierte erstmal Unternehmensführung in Dresden und trat dann 2013 die Geschäftsführung und den Vorstandsvorsitz der Drechsler Genossenschaft an. 2016 und 2018 kamen zwei weitere Kinder zur Welt. Also seit 2013 hat Juliane Kröner seit 10 Jahren diese Tätigkeit inne, die ihr zugleich Passion ist. 2019 feierte die Dregeno Seifen 100-jähriges Bestehen. Sie verbucht für sich die größte Vertriebsplattform mit dem größten Sortiment und dem größten Warenlager für die Originale aus dem Erzgebirge. An die 10.000 Produkte vermarktet die Genossenschaft in Seifen, Chemnitz, Berlin, Potsdam sowie über den Katalog- und Onlinehandel in ganz Europa bis nach Übersee. Und die Klassiker, das sind die Engel, Bergmänner, Schwibbögen, Räuchermännchen. Und hinzu kommen noch andere Holzkunstarbeiten wie Weihnachtssterne, Pyramiden. Allen gemein ist die Fertigung von Hand. Über 123 Mitgliedsbetriebe gehören zur Dregeno Seifen. Juliane Gröner, Sie haben eine so spannende Biografie, da könnten wir über wirklich viele Themen sprechen. Aber heute konzentrieren wir uns auf die Weihnachtstraditionen und ihren Einfluss auf das Handwerk. Erzgebirge, verschneite Winterlandschaft, da laufen vor meinem inneren Auge Bilder von Natur, Ruhe, Gelassenheit und viel Zeit ab. Frau Gröner, wie ist das mit den Traditionen? Werden sie heute noch gelebt? Gibt es da Veränderungen? Wie ist da Ihr Empfinden?
Ja, also die Traditionen werden natürlich im Erzgebirge ganz stark gelebt. Wenn Sie von Ruhe sprechen und dieses Winterbild so malen, dann das kann man sich in der Stadt nicht vorstellen. Wenn Sie hinter den sieben Bergen wohnen und erstmal eine Stunde Auto fahren, um 30 Minuten Wegstrecke zu bewältigen, also die eigentlich nur 30 Minuten gedauert hätte, wäre es nicht verschneit, dann kommt man so drauf, was früher hier los gewesen sein muss. Die Leute sind einfach nicht rausgekommen. Das war hier ganz beschaulich, weil einfach nicht so viel Verkehr war. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit Metropolregionen, wo immer viel los ist, viel Bewegung auf den Straßen ist und so weiter. Hier hat man sich im Winter auf sein engstes Umfeld zurückziehen müssen und dann natürlich eben auch viele handwerkliche, ja, Dinge getan, also vom Klöppeln oder man hat Dinge repariert, man die ganze Holzdrechslerei fand früher immer schon in diesen kleinen Werkstätten statt. Ganz einfach, weil die große, weite Welt draußen gar nicht erreichbar war aus diesen Gebirgsdörfern. Na, das können viele nachvollziehen, die so in der Peripherie wohnen oder halt auf dem Land leben. Wenn hier Wetter ist, dann ist Wetter und dann müssen sich alle danach richten. So wie jetzt gerade im Übrigen, draußen gehen die Schneefräsen und alle haben dicke Stiefel an. Das ist schon spannend, ja.
Und würden Sie auch sagen, dass das ein wichtiger Grund ist, wie Traditionen entstanden sind und dass sie bis heute noch weiter existieren, oder gibt es da auch Veränderungen?
Nun, wenn wir von den Traditionen im Erzgebirge sprechen, dann wissen schon sehr viele Leute Bescheid über die Lichterbögen und über Engel und Bergmann, die in den Fenstern stehen und leuchten. Ja, die früher aus Freude über die Geburt eines Kindes hergestellt und verschenkt worden sind. Viele Traditionen hängen im Erzgebirge mit dem Glauben zusammen. Ja, Sie wissen wahrscheinlich, dass hier alles vom Bergbau herkommt. Gerade in Seifen war der Zinnbergbau sehr groß. Sachsen ist ja durch den Bergbau reich geworden. Und die Bergleute sind naturgemäß sehr gläubige Menschen, weil sie unter hohem Risiko gearbeitet haben. Wer am Ende seiner Schicht wieder ans Tageslicht zurückgekehrt ist, der war ein glücklicher Mann. Daher auch diese Bebilderung des Lebensinhalts. Ne? Der Bergmann ist eine klassische Figur in der erzgebirgischen Holzkunst. Und der Engel dazu, was natürlich mehr oder weniger eine Mischung aus dem christlichen Engel oder ne, dem, was uns der christliche Glaube am Bild von Engeln gibt, und der Hausfrau, also der guten Seele im Haus, die darauf gewartet hat, wenn der Bergmann aus dem Schacht wieder ans Tageslicht kam und das Haus versorgt hat und da war Licht und da war eine warme Stube und da gab es was zu essen. Deswegen haben die Engel alle eine aufgemalte Schürze. Ah. Ja, die Tradition kommen auch vom Bergbau her. Die Bergleute waren sehr geschickt in der Holzbearbeitung, haben ihre Qualitäten weiterentwickelt. Als der Bergbau niederging, haben sie sich auf die Holzdrechslerei verlegt, überhaupt viele Dinge, Gebrauchsgegenstände aus Holz hergestellt und natürlich auch Schmuck für die Wohnräume. Sie kennen bestimmt diese imposanten Leuchterspinnen, die aus ganz vielen Perlen und Ornamenten zusammengefädelt sind, was eine Art Nachbildung des Kronleuchters in Königshäusern war, mit vielen Kerzen bestückt in den kleinen Stuben. Die musste meistens über dem Tisch hängen, weil die herunterhängenden Perlen so tief im Raum hingen, dass man damit eben nur den Tisch beleuchten könnte, sonst wäre man ständig dran gestoßen. Ja, das sind so Dinge, die sich hier über Generationen halten. Und so werden heute noch Wohnräume geschmückt. Viele junge Leute auch haben diese Leuchterspinnen in ihren Räumen hängen, weil sie einfach tolle Atmosphäre machen und natürlich ein wahnsinnig tolles Schmuckstück sind.
Sie sprachen von der Entstehung der Handwerkstraditionen. Sie selbst sind Geschäftsführerin der Trigeno. Das ist die Genossenschaft der Drechsler, der Bildhauer, der Holz- und Spielwarenhersteller. Was sind denn das für Handwerksbetriebe, die in Ihrer Genossenschaft vertreten sind?
Also wir haben ganz unterschiedliche Größen von Handwerksbetrieben. Die Genossenschaft wurde 1919 gegründet, um ja die vielen kleinen Handwerksbetriebe, also denen eine Vertriebsplattform zu geben. Über die Jahre hatten wir über 800 Mitglieder in der Genossenschaft. Die kamen und gingen natürlich. Die einen haben Geschäfte eröffnet, die anderen haben ihr Geschäft wieder geschlossen. Viele Geschäfte existieren seit mehreren Generationen, werden immer weitergegeben, weil ja auch viel Spezialwissen dranhängt an diesen kleinen Figuren. Die Holzdreherei ist einfach ein Beruf, den man erlernen kann. Aber es gibt natürlich in, oder auch die Spielzeugmacherei natürlich, es gibt in Seifen die Berufsschule für die Holzspielzeugmacher, deutschlandweit einzigartig, ganz toller Beruf. Aber jeder Handwerksbetrieb hat eine eigene Sprache, ja, ein eigenes Erscheinungsbild. Wenn Sie wissen wollen, aus welcher Firma ein Räuchermann kommt, schauen Sie sich die Augen an und dann wissen Sie, wenn die Augen gleich gemalt sind, das kommt aus der Firma, das kommt aus der Firma, das kommt aus der Firma. Da hat jeder so seine Handschrift und das hat sich ja häufig auch über Generationen entwickelt.
Stimmt da noch dieses Bild, was ich jetzt so vor Augen habe, dass da sozusagen der Vater in der Stube sitzt und das macht und dann helfen da, also wie das früher war, dann helfen maximal die Kinder noch mit oder sind das jetzt richtig große Handwerksbetriebe? Wie muss ich mir denn das vorstellen?
Jede Firma hat einen ganz individuellen Entwicklungsweg genommen. Es gibt natürlich immer noch die ganz kleinen Familienbetriebe, wo die Familienangehörigen mithelfen. Und das ist eigentlich was besonders Schönes, dass hier die Alten wirklich bis ins hohe Alter noch mitarbeiten und also nie aus dem Berufsleben verstoßen werden, möchte ich jetzt mal sagen. Na, die klappern und werkeln jeden Tag noch mit und sind auch eine große Stütze. Die Kinder steigen mit ein, dann aus der Familie Ferienarbeiter. Und also das ist ganz vielfältig. Und es gibt natürlich auch die richtig großen Unternehmen, die dann ja mit 20, 30, 80 Mitarbeitern schon einen sehr großen Output haben. Ne? Die sind dann meistens aber auch international tätig und ja, bedürfen unserer Vermarktungshilfe als Genossenschaft nicht so dringend. Die Genossenschaft wurde, wie gesagt, eben für die vielen kleinen Unternehmen gegründet. Und so haben wir ja 80% Klein- und Kleinstunternehmen unter unserem Dach als Mitglieder.
Zu DDR-Zeiten war es ja ganz schwierig, aus dem Erzgebirge irgendeinen Weihnachtsgegenstand zu bekommen. Da wurde ja sehr, sehr viel exportiert. Dann war der Umbruch nach der Friedlichen Revolution 1989. Die Marktwirtschaft zog dann auch im Erzgebirge ein. Hat es da Veränderungen gegeben?
Sie meinen Veränderungen im Sortiment?
Nee, ich meine...
In der Handwerkerstruktur?
Ja, im Sortiment oder auch überhaupt, sind da mehr dazugekommen oder sind welche weggegangen? Wie hat man das, also die Rohstoffe wurden ja auch teurer in dem Moment oder vieles veränderte sich?
Also mein Vorgänger, der Herr Dietl, der hat mir da haarsträubende Geschichten erzählt, wie das damals so zugegangen ist, als plötzlich die Ostmark weg war und die D-Mark einziehen sollte und die Zeit dazwischen. Und also das waren schon haarsträubende Zeiten. Bin froh, dass ich heute Geschäftsführerin bin. aber ja, also die Marktwirtschaft rollte über die Erzgebirger und ich muss sagen, die haben sich ziemlich gut gehalten. Das Erzgebirge war ja schon immer... kein einfacher Ort, um zu überleben. Und auch diese Wendesituation haben die wirklich gut gemeistert. In vielen Regionen in Ostdeutschland gab es ja nach der Wende eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Hier haben sich ganz viele Leute darauf besonnen, was sie mit ihren Händen können. Also es gab sehr viele Leute, die sich dann selbstständig gemacht haben. Es waren ja auch nicht alle Unternehmen verstaatlicht, sodass Familientraditionen auch ja, nahezu nahtlos weitergeführt werden konnten. Ja, auch sehr vielfältige Lebenswege, die es da gab. Aber es haben sich viele sehr gut durchgeboxt. Natürlich mit den neuen Möglichkeiten gab es dann auch erstmal einen Riesenabsatz. Also es gab plötzlich einen ostdeutschen Binnenmarkt, der versorgt werden musste. Wie Sie das gerade schon beschrieben haben, es gab ja in der DDR diese Kunstgewerbeläden und da gab es manchmal dies oder das, aber eigentlich nie in ausreichender Menge. Und die erzgebirgische Holzkunst war einfach die Devisenmaschine, weswegen es einfach im Osten nichts gab. Und plötzlich brachen da alle Dämme. Bis zum Jahr 2000 sind da gigantische Umsätze in diesem ostdeutschen Markt ja, erwirtschaftet worden, einfach weil der Nachholbedarf so riesig war. Entsprechend, ja, groß sind die Firmen natürlich dann auch geworden, hatten gigantischen Output in der Zeit. Das hat sich jetzt alles, ja, von 2000 bis jetzt in den letzten 20 Jahren, ja, so ein bisschen nivelliert. Die Genossenschaft war ja sozusagen auch für den Export zuständig. Wir haben die Ware von den Mitgliedsunternehmen aufkaufen müssen. Wir haben ihnen Holz und Hilfsmittel zuteilen müssen. Und ja, dann gibt es immer die Geschichte von dem Lastzug, der dann vor dem Lager stand und die ganze Ware abgeholt hat. Da standen so Herren mit langen Ledermänteln daneben und haben das kontrolliert. Zum Schluss noch mal einen Schäferhund durchgeschickt, dass niemand in den Westen abhaut mit dieser Fuhre. Und dann wurde der Lastzug versiegelt und in den Westen geschickt. Die Kunden, die diese Ware im Westen erreicht hat, die sind natürlich nach der Wende auch auf uns zugekommen und haben versucht, dann eben unter den marktwirtschaftlichen Bedingungen, die die Bundesrepublik einfach bietet, Ware einzukaufen. Und dann war eine große Unsicherheit wegen der Preise und so weiter. Und ich will nicht sagen, da ist viel falsch gemacht worden. Es war einfach, wie überall im Osten, der Nachholbedarf an ja, grundlegendem marktwirtschaftlichem Wissen. Ja, aber am Ende ging es doch natürlich mit viel Angst und viel Hängen und Würgen, aber trotzdem ging es nahtlos weiter mit dem Absatz. Also es brachen dann schon goldene Jahre an. Das kann man nicht anders sagen. Anstrengend, aber gut.
Anstrengend, aber gut. Das klingt gut. Sie haben aber auch schon einen kleinen Hinweis gegeben, dass die goldenen Jahre vielleicht auch etwas zurückliegen. Habe ich das so richtig rausgehört? Ich denke da auch eher gerade an die, naja, an die neuere Zeit, also an die kürzere Vergangenheit, Thema Inflation, Kriege, auch der Ukraine-Krieg, gestiegene Holzpreise. Da gab es sicherlich noch mal andere Herausforderungen. Wie steht es um das, ja, um die Genossenschaft und um die Handwerke heute?
Also unser größtes Problem ist, glaube ich, die Demografie, wie überall in Deutschland, wie überall im Handwerk. Erschwerend hinzu kommt natürlich, dass ja, wir im Erzgebirgskreis nicht so die Metropolregion sind, wo sich viele junge Leute sammeln und ja, wie in Leipzig oder so Familien gründen und Jobs finden und ihren Lebensinhalt da gestalten. Corona war ja der Auftakt für viele Verwerfungen in quasi allen Märkten. Da sind Wertschöpfungsketten zusammengebrochen. Ja, für uns hat das bedeutet, es gab mal dieses Holz und mal jenes Holz und das, was ich gerade brauchte, eben Linde, gab es nicht. Und da haben viele hier ihr verschmitztes Erzgebirgslächeln gelächelt und gesagt, naja, das ist wie im Osten. Also wir sind ja in der Peripherie auch ein bisschen Kummer gewöhnt und trainiert. Dadurch, dass wir aber mit unseren vielen Holzkunstbetrieben und vielen Zulieferern und Werkzeugmachern und quasi allem, was zu dieser Holzkunst dazugehört, bis hin zum Sägewerk, haben wir ja alles vor Ort. Also wir haben da, glaube ich, nicht so gelitten wie die Automobiler, die eben ihre Kabelbäume aus der Ukraine bezogen haben und plötzlich vorm Null standen. Na, wir hatten immer irgendwie Ausweich oder klar, es haben sich Lieferungen verzögert. Wir hatten auch ziemlich zu tun, unsere Kunden zufriedenzustellen. Aber am Ende, muss ich sagen, hat das doch ganz gut geklappt. Also es hat keine tiefen Löcher gerissen bei uns. Im Gegenteil, klar war das Corona-Jahr, das Weihnachten 21, das war nicht so toll. Aber am Ende hatte das einen Grund, ne? Niemand durfte raus, niemand durfte shoppen und am Ende war das auch gut so, dass sich diese Krankheit nicht ungehindert ausbreiten konnte. Aber ja, das Online-Shopping hat halt dafür zugelegt. Wir haben ja sehr viele Standbeine und konnten das eigentlich ganz gut ausbalancieren. Also es hat in der Zeit meines Wissens, auf jeden Fall unter meinen Mitgliedern hier in der Trigeno, niemand eine Insolvenz einleiten müssen oder dergleichen. Das ist immer weitergegangen. Ja, und das Nach-Corona-Jahr war fantastisch. Alle durften wieder reisen und haben sich völlig ausgelebt, haben viele Besucher gehabt hier in Seifen. Das war ein richtiges Highlight-Jahr und es war ja auch das längste Weihnachten, also mit 5 Wochen. Bis zum 24. Dezember, vom ersten Advent an. Und ja, dieses Jahr haben wir jetzt ein sehr kurzes Weihnachten. Es ist gerade alles etwas stressig. Aber ich kann eigentlich, ja, wie gesagt, bis auf die natürlich üblen Preissteigerungen und jeder hat jetzt einen Logistikaufschlag und jeder versucht irgendwie seine Löcher im Portemonnaie oder in der Firmenbilanz zu stopfen. Ja, kann ich nicht sagen, dass die Erzgebirge aufgegeben haben oder dass es hier zu großen Verwerfungen gekommen ist. Natürlich ist die Ware teurer geworden, aber am Ende ja, sehen das die Kunden an jedem Produkt, ob das eine Jeans ist oder ob das eine Tafel Schokolade ist. Die Preissteigerungen schlagen überall zu. Mhm. Ja. Und da haben wir aber am Ende Glück, weil Weihnachten, da wollen es alle Leute gemütlich haben und alle Leute wollen was verschenken. Und nicht alle trifft die Inflation hart und die Leute kaufen dann auch. Die investieren auch in Geschenke und Dinge in ihrem Haus, die ja nicht nur schön, sondern auch nachhaltig und aus der Region sind, die einen dauerhaften Wert haben. Ja? Wir reparieren ja auch alles. Also wenn Sie ja was kaufen und der Schwibbogen, der funktioniert nicht mehr oder Ihnen ist was von der Pyramide abgebrochen, das kann man alles oder nahezu alles wieder beschaffen. Das sind einfach ja, Nachhaltigkeitsstrategien, die im Erzgebirge schon immer da waren, die jetzt halt einfach so ein bisschen en vogue sind. Wo plötzlich alle wieder drauf kommen, dass man ein bisschen besser wirtschaften sollte. Aber im Erzgebirge ist das so normal. Ne? Deswegen sind wir da auch ein bisschen unaufgeregter mit Krisen, glaube ich.
Wir kommen schon so langsam zum Schluss unseres schönen Gesprächs. Da wird es immer noch mal ein kleines bisschen privater. Wir haben gehört, dass Sie eine doch ungewöhnliche Biografie haben. Aber auf der anderen Seite war das für eine bestimmte Zeit im Osten Deutschlands dann doch wieder auch nicht so ungewöhnlich. Ihre Eltern verließen mit Ihnen die DDR und gingen in den Westen und Sie waren plötzlich ja eine Fremde unter gleichen, also Menschen, die die gleiche Sprache wie Sie gesprochen haben. Sie haben aber Ihre ersten Lebensjahre in Sachsen verbracht. Ich glaube, Sie waren Schulkind, als Sie umzogen, ne?
Ja.
Wie erinnern Sie sich daran?
Also meine Eltern hatten letztes Jahr goldene Hochzeit und irgendwie erzählt man sich zu solchen Events ja immer alte Geschichten oder ne, sagt doch nochmal, wofür man so dankbar ist in seinem Leben. Und ich glaube, meine Eltern haben immer gedacht, dass sie uns mit diesem Umzug in den Westen oder ja quasi mit dieser Flucht, in Anführungsstrichen, wir sind ja regulär ausgereist. Trotzdem sind wir natürlich vor gewissen Repressalien geflüchtet. Also wir sind Christen und ich war nie Pionier und also in dieser Pionierorganisation der DDR. Und das hat natürlich zu Nachteilen geführt. Und als ja, meinen Eltern mitgeteilt wurde, dass mein Bruder niemals die Chance hätte, studieren gehen zu dürfen, stand bei meinen Eltern der Entschluss fest, auszureisen. Und meine Eltern haben immer gedacht, sie haben uns was Unmögliches aufgebürdet in dieser Zeit und das muss schrecklich gewesen sein und da die Freunde zu verlieren und so, aber sie wollten halt für uns eine Zukunft schaffen. Und zu dieser goldenen Hochzeit habe ich meinen Eltern gesagt, also eigentlich war das ja schon die einschneidendste, aber auch die beste Erfahrung, die ihr uns mitgegeben habt, weil wir mussten neu anfangen, wir mussten uns behaupten. Wir hatten keine Sprachbarriere, das war natürlich super, aber dieses, da kommt die Ossi oder der Ossi, ne? So jetzt haben wir auch hier so einen Parasiten im Pelz, so einen Nutznießer in der Klasse. Das war natürlich eine harte Erfahrung. Auf der anderen Seite hat uns das schon auch sehr stark gemacht. Also wir haben beweisen wollen und auch bewiesen, dass wir genauso schlau und ja, sind und genauso unseren Weg machen und mitziehen und ja, einfach unser Leben in die Hand nehmen. Also das war für uns Kinder, meine Schwester war noch sehr jung, aber mein Bruder und ich, wir sind dann da in die 5. und 6. Klasse gekommen. Für uns war das auf der einen Seite hart und auf der anderen Seite genial. Ich habe auch diese Unsicherheit, die im Osten geherrscht hat, wer das damals so als Jugendlicher erlebt hat, wird jetzt nicken, wenn plötzlich Lehrer entfernt wurden an den Schulen oder so eine Art Hexenjagd stattfindet, weil der irgendwie in der Stasi war und der Nachbar hat mich bespitzelt und so weiter. Da sind ja Dramen abgelaufen. Das haben wir als Jugendliche nicht erlebt. Weil wir damals, also wir sind quasi von einem System ins nächste gewechselt, haben uns dort orientiert und eingefunden und da weitergelebt, halt nach den Regeln, die es da gab. Aber diese Unsicherheiten, Verleumdungen und so, das ja, gab es in ja, meiner Wahrnehmung dann nicht mehr. Meine Freunde aus dem Osten haben mir das dann bei späteren Klassentreffen und so mal erzählt, welcher Lehrer dann plötzlich und so. Ich konnte das gar nicht nachvollziehen. Ich fand das schrecklich dann im Nachhinein, wie sich das alles so angefühlt haben muss in diesem alten Klassenverband. Und plötzlich implodiert da deine kleine Welt, deine Schule. Das ist mit Sicherheit hart gewesen, ja. Aber ich habe das nicht so erlebt. Ich bin vielleicht deswegen auch ziemlich gut drauf geblieben und dann trotzdem wiedergekommen, nachdem wir so ein bisschen mit Studium und allem durch verschiedene Städte gezogen sind. Und das war auch eine gute Erfahrung. Also ich habe mir dann gedacht, im Osten, da gehen jetzt alle weg. So gerade meine Generation, die halt so zur Wende 12, 14, 15 waren, die gehen alle weg da und suchen sich im Westen ihre Jobs. Da muss doch im Osten was zu tun sein. Und weil ich im Osten dann die Liebe gefunden hatte, bin ich auch wieder zurückgezogen. Und hier gab es tatsächlich ja, eine sehr gute Aufgabe für mich, die mich bis heute erfüllt, die ich gut finde.
Toll. Dann frage ich Sie noch jetzt zum Schluss. Sie haben gerade beschrieben, Sie leben mit Ihrer Familie, die auch gar nicht so ganz klein ist, jetzt wieder im Erzgebirge. Welche Traditionen pflegen Sie mit Ihrer Familie? Was ist Ihnen da ganz wichtig in dieser Vorweihnachtszeit und auch in der Weihnachtszeit?
Also bei uns beginnt die Weihnachtszeit mit dem Ewigkeitssonntag. Wenn man dann den ersten, zweiten, dritten Verwandten verloren hat, wird dieser Tag ja dann noch immer wichtiger. Der ist für die Kinder nicht so wichtig, der ist für uns Erwachsene eher wichtig. Aber danach wird ja das Haus geschmückt. Na, also nach dem Ewigkeitssonntag werden die Lichter angebrannt und die Schwibbogen und dann suchen sich die Kinder alle aus, was sie haben wollen und wie sie ihre Schwibbogen bestücken möchten, welche Figuren sie reinstellen wollen. Ja, also da dieses Hausschmücken, das zelebrieren wir sehr. Und dann müssen Plätzchen gebacken werden, zwangsläufig. Ich meine, 4 Kinder Plätzchen backen. Sie können sich vorstellen, dass mich dieser Tag sehr stresst, weil man natürlich hinterher noch das ganze Haus sauber machen muss. Aber das sind so unsere Traditionen, ja. Ansonsten haben wir für die ganzen Bergaufzüge und so weiter, was ja viele auch touristisch nutzen, um mal rauszukommen, einen anderen Weihnachtsmarkt anzuschauen, einen Bergaufzug anzuschauen und so weiter. Dafür haben wir leider keine Zeit, weil wir im Weihnachtsland arbeiten und da ist jetzt einfach die härteste Zeit im Jahr.
Ja, haben Sie denn einen Lieblingsschmuck? Pyramide, Schwibbogen, was auch immer.
Ja, auf jeden Fall Schwibbogen. Da geht es um das Licht, was ja die eigentliche Botschaft von Weihnachten ist. Das Licht kommt in die Welt und wir zünden die Lichter an für die Hoffnung, für unseren eigenen Seelenfrieden, für den Frieden auf der Welt. Natürlich hat das im Erzgebirge den christlichen Hintergrund, dass das Licht an Weihnachten in die Welt kommt und die Welt vom Leid erlöst wird. Und das zelebrieren wir einfach hier im Erzgebirge. Kann jeder sehen, kann jeder herkommen. Eine Lichterfahrt einfach mal im Halbdunkeln ins Erzgebirge fahren, das ist das Allerbeste.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Juliane Gröner, für dieses schöne Gespräch. Dankeschön.
Sehr gerne.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie ein bisschen zur Ruhe kommen und auch schöne Weihnachten feiern können.
Ja, vielen Dank
Dankeschön.
Für den Tschüss. Auftritt bei Ihnen.
Tschüss. Tschüss. Dies war unsere Podcast-Folge Weihnachtstraditionen und ihr Einfluss auf das Handwerk. Wir waren mit Juliane Gröner, der Geschäftsführerin der Trigeno Genossenschaft Seifen, verbunden.
Und wie immer sind alle Links und Shownotes, die Begleitinformationen auf unserer Website www.bürgerrecht-akademie.de zu finden. Und Sie dürfen immer gern kommentieren und Fragen stellen.
Fürs Zuhören bedanken sich Beatrix Stark und Beate Tischer. Zum Team gehören außerdem Nadine Rangosch, die wieder wunderbar die Technik gemacht hat, sowie Iris Deetsch, Eva Riemer und Gesine Oltmanns. Und wie immer bleiben Sie neugierig.
Ja, Beate, wir haben ja am Anfang den Grundgesetzartikel vorgestellt. Mhm. Er war ja so ein bisschen merkwürdig, ein bisschen schwierig zu fassen.
Der wirkt so unscheinbar, ne? Dass man seinen Wohnsitz frei wählen darf. Das stimmt, das gebe ich zu, dass das für jüngere Leute sicherlich ein merkwürdiger Paragraph ist. Aber ich finde den schon ganz wichtig, weil es nämlich so war, dass man in der DDR seinen Wohnsitz nicht frei wählen durfte. Das heißt, ich hatte zum Beispiel persönlich keinen Zuzug nach Leipzig. Ich konnte nicht nach Leipzig ziehen. Ich bekam keine Wohnung, sowieso nicht, weil ich war alleinstehend. Und wenn man keine Wohnung hatte, dann bekam man keine Arbeit. Das war ein Teufelskreis, aus dem man natürlich immer auch wieder Tricks gefunden hat, um rauszukommen. Aber insofern ist dieser Grundgesetzartikel für mich, die ich auch die andere Welt kenne, sehr wichtig.
Wahnsinn, das kann ich mir heute gar nicht vorstellen, ja? Also das ist unglaublich.